Das letzte Mal bin ich hier gewesen vor Millionen, nein, nicht vor Millionen Jahren, vor vielen, vielen Jahren. Aber ich weiß nicht mehr, wann es genau gewesen ist. Vielleicht in den 80er Jahren noch. Dann waren wir, wie bitte? Vorher. Nein. Ich bin dann viele Jahre ja in Friedensau gewesen, 14 Jahre lang als Rektor. Und wir hatten dort viel Freude, das aufzubauen. Und dann sind wir vor 15 Jahren bereits von Friedensau weggezogen ins Allgäu, dicht bei den Bergen, dicht bei Frankreich, dicht bei Österreich, Schweiz, Italien, ein Ort zu leben. Aber ich komme gerne in meine alte Heimat, die etwas weiter westlich liegt, Verdenaller. Sicherlich kennt ihr diese Großstadt, nicht? Auf jeden Fall fahre ich gerne hierher, höre andere Laute, nicht mehr diese ausländische Sprache, die man dort spricht im Allgäu. Aber ich habe mich da sehr dran gewöhnt und so fühlen wir uns da ganz wohl, meine Frau und ich. Und ja, ich danke eigentlich sehr für die Einladung, die wir morgen ja eigentlich haben für dieses Bibel-Seminar, dass wir über die Sünde reden wollen, nach der Einladung von Bruder Dennis. Und heute hieß es, ja, wenn du schon hierher kommst, dann predige zu uns. Ja, gerne, natürlich. Vielleicht auch nicht das letzte Mal. Geschwister, wir leben in einer sehr bewegten Zeit und ich denke auch, dass deswegen es passend ist, bewegte Themen zu diskutieren und darzustellen, auch in der Predigt. Und so habe ich mir dieses Thema, ja, das mir am Herzen liegt, ausgewählt. Die Endzeitrede Jesu ist ein kernadventistisches Thema eigentlich und auch die Theologie der Zeichen. Was bedeutet es denn, wenn diese Zeichen passiert sind, Zeichen der Zeit? Wir sind inzwischen darüber sehr vorsichtig geworden als Adventisten, denn wir haben ja viele Zeichen gehabt. In der frühen Adventgemeinde um 1844 war die Erwartung des Weltendes und der Wiederkunft Christi nicht ein fernes Ereignis, sondern sollte unmittelbar bevorstehen, 1844 im Oktober. Die Endzeiterwartung prägt daher bis heute uns als Adventisten in unserem Alltag, in unserem Leben und in unserem Denken. Nun ist das 160 Jahre inzwischen her, vielleicht ein bisschen weiter, als man die Bücher Daniel, Offenbarung ausgelegt hat und meinte, die Feinde der Welt zu erkennen, meinte auch zu wissen, wie die Weltgeschichte jetzt schnell und bald zu Ende 180, ein Zeichen, dass die Sonne sich verdunkelt hatte, der Sternenfall im November 1833, das waren alles Ereignisse, die gerade in diese Zeit hineingefallen sind. Das kann man nicht leugnen, dass die Menschen so gedacht haben und auch das so erwartet haben. Dann das große zweite Erdbeben in San Francisco 1906. Und dann kamen noch viele andere Zeichen dazu, nämlich die Verspottung der Adventgemeinde, die Verfolgung in einem gewissen Sinne. Dass man sagte, hier seht ihr es ja, nicht wahr? In der letzten Zeit werden die Menschen verfolgt werden, die an Gott glauben und an den Sabbat halten und diese Dinge tun. Oder nicht nur das, auch die Ächtung, die viele Adventisten, die Sabbat-Adventisten, nicht als judaisierende Gruppe erfahren haben. Und so haben wir das Papsttum zitiert als mit dem Unfehlbarkeitsdogma und die Sonntagsgesetzgebung in den Vereinigten Staaten, Lord's Day Movement und der allgemeine geistliche Verfall auch der protestantischen Kirchen. Darüber haben sogar die Protestanten selbst geschrieben, der Verfall des geistlichen Verfalls in Amerika. Da hat es eine Periode gegeben nach 200 Jahren der Pilgerväter, da ging es also ein wenig bergab mit dem Protestantismus. Und dann natürlich die von der Aufklärung beeinflussten evangelischen Theologen, die die Bibelkritik eingeführt haben, auch ein Zeichen des Endes. Oder die Repräsentanten des falschen Propheten, diese Theologen, die sie da waren. Aber seit jenem Tag haben inzwischen zwei furchtbare Weltkriege stattgefunden. Der Holocaust, das Atomzeitalter, und seine Gefahren und nun die zunehmende Furcht vor dem Dritten Weltkrieg Und keiner von uns redet mehr von Zeichen des Endes. Oder doch? Im Geheimen, im Denken, sicherlich. Denn nicht nur wir prophezeien das, das prophezeit man auch aus den Laboratorien der Wissenschaftler. Unsere Freikirche hat diese Ereignisse und Entwicklungen als Zeichen verstanden, die sich erfüllt haben nach oder teilweise erfüllt haben nach Matthäus 24, ein uns bekannter adventistischer Text. Aber noch etwas ist geschehen, und das ist vielleicht für viele ein Zeichen auch des Endes, aber für viele auch ein Zeichen der Erleuchtung und der Veränderung, die wir ja auch erwarten. Nämlich, dass die Pioniere der Adventbewegung ein solches Zeichen als radikales Verlassen der Adventbotschaft heute scharf verurteilen würden, wenn wir nämlich uns bewusst machen, dass es wir Neubestimmungen in der katholischen Kirche gegeben hat, gegenüber den protestantischen Freikirchen, gegenüber den ehemaligen Sekten, sind wir mit einem Mal auch solche, die tatsächlich den Heiligen Geist haben. Das hätte man vor 150 Jahren nie geglaubt, dass sowas passiert. Oder die Gespräche, die wir führen, als Freikirche mit der lutherischen Kirche, das Bewusstsein, dass auch andere christlichen Kirchen in Jesus Christus Halt finden, wie eine Frau bei uns in unserem kleinen katholischen Dorf sagte, zu meiner Frau fragte: Uschi, habt ihr Adventisten eigentlich auch Jesus? Ja, Geschwister, da fragt man sich, was ist dort im Süden gepredigt worden über Jesus Christus? Was predigen wir hier über Jesus Christus? Oder predigen wir nur Zeichen? Und so ist es wichtig, dass wir uns das einmal klar machen, dass wir hier mit den christlichen Kirchen zusammen einen gemeinsamen Gott und Heiland haben. Das sind ganz neue Perspektiven, ganz neue Dinge, die wir uns überlegen müssen, wie wir da agieren wollen und müssen. Und nicht umsonst haben einige, die ein bisschen schwarz sehen, gesagt, naja, Adventgemeinde ist so ein wenig in den Hintergrund geraten. Einerseits schon. Manche würden sagen, ja, die Corona-Krise ist ein Zeichen dafür, dass die Strafe Gottes jetzt auch die Adventgemeinde mit betroffen hat. Und jetzt kommt noch der Krieg mit Herrn Putin dazu. So haben wir eine riesige Situation, eine große Situation von Zeichen. Und was sagen wir dazu? Wie denken wir darüber? Nun, das sind nur Gedanken, die wir heute Morgen einmal ansprechen können und überlegen können. Gedanken, die einem so kommen. Die Wiederkunft Christi ist in all diesen Zeichen, in all dem, was passiert ist, ausgeblieben. Er hat sich nicht gemuckst, nicht einmal richtiges, schönes Prophetenwort ausgesprochen. Die Wiederkunft Christi ist ausgeblieben. Für das Zeichen gab es vielleicht den Corona, war das ein Zeichen? Der Krieg, ist das ein Zeichen? Die Umwälzungen in Religion und Kirchen, in Politik und Gesellschaft seit 1844, wo sind da die Zeichen? Wie ist das alles da zu verstehen? Und was können wir oder sollten wir dazu sagen? Nun, das Besondere ist jetzt zu erwähnen, dass die Zeichen globale Charakter haben. Ein globales Phänomen ist, was da uns in Angst und Schrecken heute versetzt. Es ist nicht nur ein Krieg in der Ukraine. Es ist ein Problem für die ganze Welt geworden. Und es hat so viel zerstört an guten Dingen, die wir vorhatten, seitens der UNO, bezüglich der Armut, bezüglich der Bildung der Menschen. Jetzt mit einem Mal alles zerstört. Ist das ein Zeichen? Es war die Corona-Krise, die ja noch gar nicht richtig zu Ende ist, ein gewaltiges Zeichen vor Gott, um all die vielschichtigen Ereignisse, die wir vor 160 Jahren haben, als falsch oder gar als antigöttlich zu entlarven? Wir wollen uns jetzt mit dieser Frage der Theologie der Zeichen kurz beschäftigen. Der historische Anlass für diese Rede Jesu war ja die, dass der Jesus mit seinen Jüngern, der Rabbi mit seinen Jüngern auf den Mount Scopus war, gegenüber des großartigen Tempelbaus der Juden. Und die Jünger sind begeistert. Sie sehen das vielleicht im Sonnenlicht. Meister, sieh, was für Steine, was für Bauten, wie er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt ist. Und wer schon mal in Jerusalem gewesen ist, hat sich die Tempel, also die klare Mauer angeschaut, ist ja die äußerste Mauer gewesen, der Umfriedung des Tempels, was sie dafür gewaltige Klötze, Steinklötze hingestellt haben, ist schon erstaunlich. Die Jünger waren genauso begeistert und man hat Weihgeschenke hingelegt, Blumen geschmückt. Wird doch alles großartig, Meister, nicht wie das dort doch geehrt wird. Jesu Reaktion ist dagegen ganz ernüchternd. Er sagt, was? Es werden Tage kommen, da hier kein Stein auf den anderen bleiben wird, der nicht herausgebrochen wird. Das ist seine Antwort. Also er ist da nicht so, dass man sagt, naja, er ist seelsorgerlich darauf eingestellt, diese armen Jüngern mal ein klein wenig zu helfen, zu sehen, dass da eine andere Zeit kommen wird. Jesus ist knallhart. Er sagt es ganz deutlich, es werden Tage kommen, da bleibt da nichts von übrig. Und die Jünger sind entsetzt. Denn für sie bedeutet die Zerstörung des Tempels das Ende der Welt, das Ende der Vergebung, Möglichkeit, das Überhäufen der Sünde in der ganzen Welt würde dann ja passieren. Und so sind sie voller Fragen von einer Sekunde zur anderen und sie vermischen in ihrer einen Frage eigentlich drei, vier Fragen zur gleichen Zeit. Sage uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen für dein Wiederkommen? Was ist das Zeichen für das Ende der Welt? Wann wird es vollendet werden? Ihr seht, wie aufgeregt sie gewesen sind. Diese Jünger. Eine Frage und vier Fragen da drin. Aufgeschreckt. Denn, sie hatten ja recht, ohne Tempel keine Vergebung, ohne Vergebung keine Rettung. Und die Frage nach der Zerstörung des Tempels, als Zeichen der Wiederkunft und des Endes, ist gekennzeichnet, aber jetzt, und hier wird es jetzt etwas theologisch, von einer lokalen Krise, die Zerstörung Jerusalems, spricht Jesus eigentlich zur gleichen Zeit von einer universalen Krise, der Auftakt nämlich dann zur Vollendung. Und diese Endzeitrede Jesu richtet die Aufmerksamkeit des Hörers auf beides gleichzeitig. Das ist eine Methode der Propheten im Alten wie im Neuen Testament, hier zeigt es uns Jesus, dass man über lokale Israel-Perspektiven sehen muss, dass dies verstanden wurde als Vorboten einer universalen, einer Völkerperspektive. Also gewissermaßen zwei Dinge auf einmal gesagt. Ein gutes Beispiel dazu finden wir im Buch Joel. Ihr wisst, Joel spricht von einer Heuschreckenplage, die Ernte zerstört hatte, die Bäume des Feldes vertrocknet, die Wasserbrunnen vergiftet, den Opferdienst zunichte gemacht. Und der Prophet ruft aus zur Buße, heiligt ein Fasten, schreit zum Herrn um Hilfe, denn nahe ist der Tag des Herrn. Schon 700 Jahre vor Christus war der Tag des Herrn nahe. Ja, der Yom Yahweh, ne? Der Tag des Gerichtes. Aber dann sagt er gleichzeitig auch, es ist noch nicht der Tag des Herrn. Es ist ein furchtbarer Tag, wenn man nichts mehr zu essen hat. Wenn man keinen Opferdienst haben kann, wenn die Bäume des Feldes vertrocknet sind, dann ist das ganz schlimm. Aber es ist nur ein Vorbote dessen, was noch kommen soll. Denn dies ist nicht der Tag des Herrn, wenn er nämlich kommt und er ist nahe. Wenn er aber kommt, dann ist ein Tag der Finsternis da, ein Tag der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels, ein Morgengrauen ist er ausgebreitet. Ich werde zwei Wunderzeichen geben am Himmel. Und auf Erden, die Sonne wird ihren Schein verlieren und der Mond wird sich in Blut verwandeln, bevor der Tag des Herrn kommt. Also, es ist ein Tag des Herrn, aber es ist noch nicht der Tag des Herrn. Und beides, die Krise bei Joel, die Heuschreckenplage, und in der Rede Jesu ist es die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus, beide sind thematisch mit den zukünftigen Katastrophen verbunden, thematisch. Die Heuschreckenplage war wie Jerusalem nur die lokale Prolepsis. Das sind die Theologen typisch. Wir nutzen immer dann für manche Begriffe lateinische Wörter. Man kann auch auf Deutsch sagen, eine Vorwegnahme. Man kann auch auf Deutsch sagen, eine Antizipation, eine Erwartung des Endes. Anticipation. Diese Ereignisse waren Tage des Herrn in einer nachfolgenden Reihe ähnlicher und schlimmerer Tage bis zur Wiederkunft Christi. Diesen Prozess der sich entwickelnden Tage des Herrn befinden wir uns. Die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger, wann es sein wird, nennt neben den Auftreten falscher Messiasse eine Reihe auch begleitender katastrophaler Ereignisse als Zeichen des kommenden Endes, Kriegsgerüchte, nicht wahr? Kriege, Unruhen, Völker und Reiche, die sich gegeneinander erheben, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte und gewaltige Zeichen vom Himmel. Brauche ich gar nicht weit vorlesen, lest nur die Zeitung, dann wisst ihr, worüber wir reden. Und es ist nun so, dass wir dieses globale Element berücksichtigen müssen. Ist die Corona-Krise, ist der Krieg in der Ukraine, der uns jetzt alle betrifft, irgendwie direkt oder indirekt in die Reihe dieser Ereignisse wirklich einzureihen? Wollen wir das so sehen? Können wir das so sehen? Wir möchten es nicht so sehen, aber es ist nun mal da. Antizipatorische Ereignisse als Zeichen der Zeit, die Jesus zitiert hat, einzureihen. Joel würde wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, wenn er hier stünde, das ist so, das ist die Zeichen, dass der Tag des Herrn sehr nahe ist. Denn zu seiner Zeit gab es während der Heuschreckenkrise auch keine Gottesdienste, wie bei uns damals vor einem Jahr noch im Tempel, keine Arbeit auf den Feldern, eine Notversorgung in vielen Bereichen für das Volk wurde notwendig. Ebenso begleiteten die Menschen Sorgen und Zukunftsängste damals, wie es weitergeht. Wir können hier fast von einem Lockdown sprechen vor 2700 Jahren. Nichts ging mehr in Israel. Absolut nichts. Und so wie der Prophet zur Buße aufgerufen hat, dass es im Volk so nicht weitergehen darf, so sagten auch unsere Politiker, fast wie Propheten, nicht weiter so. Das darf nicht so sein. Wir müssen was tun. Aber es ging dann doch weiter so bis zur nächsten Katastrophe, nämlich dem Krieg mit der Ukraine. Und was kommt dann? Ich will euch nicht Angst machen. Ich habe auch keine Angst persönlich. Aber es sind doch Dinge, die es sich lohnt zu betrachten und lebendig zu machen als Adventisten. Aber die Welt hatte damals Glück, denn der Lockdown damals betraf nur Israel. War schon schlimm, aber heute ist der Lockdown global gewesen. Ich brauche keine Zahlen nennen, ihr wisst es selbst. Und diese Zeichen können unmittelbar bevorstehen oder auch die Zukunft betreffen. Jesus betont jedoch, erschreckt nicht, und das erschreckt mich jetzt aber. Erschreckt nicht, das muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Das ist der Anfang der Wehen. Das erschreckt mich, wenn wir schon in solch einer Situation sind. Ich habe mich dann gefragt, wie reagiert jetzt die Welt darauf? Unser Bruder Wilson hat damals gesagt, wir sollen immer gesund leben und gesund essen. Betrifft uns die Corona-Krise überhaupt nicht. Also mich hat es nicht betroffen. Wir leben sowieso gesund im Allgäu. Auf jeden Fall, Jesus betont, dass es erst der Anfang der Wehen ist. Und so habe ich mich gefragt, wie wird jetzt in den Zeitungen das Ganze verarbeitet? Es hat eine Zeit gedauert, bis die Medien gefragt wurden, ob Gott die Menschheit durch die Corona-Krise straft. Ja, die wurden theologisch, die Medien. Nicht? Waren es zunächst die Politiker und fast gleichzeitig mit ihnen natürlich die Virologen, die uns gesagt haben, wo es lang geht. Dann kamen die Wirtschaftskundler, die uns dann sagten, es geht nicht mehr, alles ein Lockdown. Und dann kamen die Soziologen, die jetzt sagten, also hört zu, Gesellschaft, ihr müsst nicht nervös werden, wir kriegen das schon in den Griff. Und dann erst, 3-4 Wochen, nachdem diese Krise ausgebrochen war und wir schon Millionen Tote hatten, dann kamen schließlich die Theologen und die Ethiker. Wir sagten, ja, was sagen wir jetzt dem Volk? Keiner hat natürlich von Zeichen des Endes gesprochen. Pandemie wird sich überleben irgendwie. Einige der zeitgemäßen theologischen Versuche, die haben mich dann sehr interessiert, dem Menschen von der christlichen Überzeugung her jetzt eine Antwort zu geben für solch eine Katastrophe, um Antworten auf das Leiden der Unschuldigen zu finden, die vielen Toten, die durch die damals gegenwärtige globale Krise gestorben sind und jetzt Menschen auch, die sinnlos geopfert werden, auf beiden Seiten im Krieg. Und das große Leid erschrickt natürlich uns, weil es die zerbrechliche und auch die verwundbare Natur des Menschen brutal erleben lässt. Ja, und Gott schaut zu? Schaut er zu, wie seine Welt dahin stirbt? Theologen haben drei Antworten versucht zu geben auf diese Thematik. Einmal, so etwas passiert halt und der Mensch muss da durch, denn er hat die Freiheit zu forschen. Wenn es also aus einem Labor kam, haben wir Pech gehabt. Aber der Mensch soll weiter forschen, damit er es in den Griff kriegt, weil der Kurs der Welt nun einmal vom freien Willen des Menschen bestimmt wurde. Jeder Krieg, jede Katastrophe hat direkt oder indirekte Katastrophe, hat etwas mit dem Menschen zu tun und es fällt auf ihn zurück. Er hat die Freiheit, das Gute, das Böse zu tun. Einige Theologen sagten dann, nein, es soll jetzt auch so sein, dass Gott uns aufgerufen hat zu einer Sinnesänderung in der Politik. Und schon haben einige Politiker für ihre Partei Ideen gehabt, wie man jetzt also mit diesen Fragen der Umweltverschmutzung umgehen sollte. Also völlig irrelevante Dinge, die zwar relevant sind, aber nicht unmittelbar den Menschen hilft. Dann wären aber Krankheit und Tod ein Preis, den Gott in Kauf nimmt, um die Freiheit des Menschen zu ermöglichen und zu erhalten. Gott sagt, ich greife nicht ein, ihr Menschen müsst sehen, dass ihr damit fertig werdet. Ihr habt die Freiheit zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist die eine Antwort, eine zweite Antwort gewesen, die ich gefunden habe. Aber weder Krieg noch Frieden, weder Armut noch Wohlstand in der von uns verursachten kranken Welt haben bis jetzt uns jeweils zur Besinnung gebracht, weil wir glaubten, dass wir immer gesund bleiben würden. Eine andere Deutung war der gegenwärtigen Krise auch heute, dass sie den Menschen reifen lässt, und zwar zum Solidarität für den Mitmenschen gegen den eigenen Egoismus bewusst zu machen. Das hat sehr geholfen. Das hat eine sehr starke, das wisst ihr selbst, Solidarität unserer Menschen hervorgerufen, die wirklich bewundernswert war. Und auch jetzt noch in dieser Krisenzeit. Und das sollen wir lernen. Das ist ja sogar christlich an sich und menschlich dazu. Es geht jetzt nicht um die Überwindung der physischen Katastrophen der Welt, wie Erdbeben oder Überschwemmungen, oder Viren, dagegen können wir Menschen oftmals nichts tun, sondern es geht um die Überwindung des Egoismus, wie wir heute Morgen auch diskutiert haben in der Lektion. Aber die Krise deckt die Ungerechtigkeiten auf und stellt doch schon jetzt ein weiter so in Frage. Denn leider geht es schon jetzt weiter so wie die vielen erfolgreichen Verbrechen, die gleichzeitig geschehen sind in der Corona-Krise und wie heute. Nicht? Ungerechtigkeiten in der Geldverteilung, nur um das eine Beispiel zu nennen. So findet sich immer wieder neben der heute praktizierten selbstlosen Solidarität auch schon und noch während der Krise das Verbrechen. Da seht ihr, das Gute, das wir wollen, das tun wir nicht, das Böse, das wir nicht wollen, das tun wir. Der Paulus hatte da recht. Aber wie kommen wir da raus? In seiner Endzeitrede sagt Jesus unverblümt, dass auch die Nachfolger Christi trotz der Fürsprache des Heiligen Geistes auch inneren Zwiespalt innerhalb der Gemeinde, innerhalb auch des eigenen Ichs haben werden. Enttäuschung, spricht er, Verrat, Gesetzlosigkeit, Denunziantentum erleben werden, von Eltern und Geschwistern und Verwandten und Freunden sogar verraten werden. Unter welchen Bedingungen, das sagt er nicht weiter. Er zitiert das nur, er sagt das nur. Er sagt, ihr dürft euch da nicht auf euch selbst verlassen, ja, ihr könnt euch nicht mal sicher sein über euch selbst. Es ist bemerkenswert aber nun, und das fand ich eine etwas niederschmetternde Erkenntnis oder Beobachtung, die ihr vielleicht auch gemacht habt, wie wenig oder gar nicht von Theologen des Christentums, den Universitäten, des Judentums und des Islam auf die Kernaussage der abrahamitischen Religion verwiesen wurde in dieser Zeit und auch jetzt. Nämlich auf den wiederkommenden Christus. Das ist die Kernaussage des Messias im Alten Testament, im Judentum, im Neuen Testament, im Christentum, im Islam. Der Koran ist an sich ein eschatologisches Buch. Und ebenso, wie ich schon sagte, Christentum und Judentum. Nämlich zu verweisen auf den wiederkommenden Christus. Das vermeidet man total. So als würde es gar nicht in der Bibel stehen. Dabei ist Christus ja als Zentrum, als entscheidende Hoffnung oder der Messias, wenn wir sagen wollen. Sogar im Islam haben wir den Isa, der wiederkommt und die Welt richten wird. Kein Wort von den Theologen dieser drei großen Religionen. Darüber, dass es eine Auferstehung geben wird, dass es eine Friedensherrschaft geben wird eines Tages, dass die Ankunft des Messias Jesu dieser Zeit Katastrophen voraufgehen in der Natur und der Menschheit als proleptische, also als vorweggenommene Zeichen. Und auch in meiner Gemeinde hier, im Adventismus, habe ich nicht sehr viel davon gehört. Sicherlich, wir sind ein wenig geschädigt durch die Vergangenheit, weil wir so hundertprozentig wussten, wann Jesus wiederkommt. Also sind wir da etwas vorsichtig geworden. Ich finde das auch richtig. Aber wir müssen doch die Dinge aussprechen können, denn die alt- und neutestamentlichen Schriften sowie der Koran sind in ihrem Grundton eschatologisch, also endzeitlich. Wenn man daher von der Liebe Gottes redet und von den notwendigen Solidaritäten unter den Menschen und miteinander, die sich in Christus offenbart hat, dann ist es sehr nachlässig von allen Theologen, egal aus welcher Religionswissenschaft oder Religion herkommen, diese Zeichen zu ignorieren. Und gerade diese in der christlichen Kirche, die Zunahme der Katastrophen und von der Hoffnung auf sein Kommen, seinen Jüngern zu predigen, ist eine absolute Thematik. Es kann nicht sein, dass man beim Reden und Predigen über Christus, seine Auferstehung und die Wiederkunft sowie das Weltende zur Erneuerung der Welt, wäre ja nun ein Thema eigentlich, dass man das ignoriert. Das werfe ich den Theologen vor. Das kann ich uns nicht vorwerfen, auch mir nicht vorwerfen, weil jeder von uns doch daran denkt, das weiß wir, das wissen wir. Aber wie können wir das vermitteln? Da habe ich keine Antwort im Augenblick. Das ist etwas, was man eben erarbeiten muss. Es kann auch sein, dass wir das gar nicht hören wollen, aber gerade die vielen Tausenden von Toten im Krieg und in der Corona-Krise können gerade für die Menschen, die überleben in diesen Zeiten, können doch die Reden von Auferstehung, von Glaube an Auferstehung, von Glaube an eine Verwandlung der Welt, können das doch heute Themen sein, die diese Menschen brauchen. Das schließt nicht aus, dass wir trotz dieser Kriege und trotz Corona in der Vergangenheit vor einem Jahr noch ein Apfelbäumchen pflanzen sollten, kurz bevor der Christus wiederkommt. Aber das ist das Engagement, das die Gemeinde eigentlich treffen sollte. Und Jesus wiegt uns nicht in falscher Sicherheit. Auch die Jünger nicht. Deswegen waren die zuerst erschrocken, wie auch wir erschreckend. Denn es wird eine Bedrängnis geben, das ist nochmal so ein Wort, das ich nicht gerne hören mag, wie noch keine gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt, wie auch keine mehr sein wird. Denn wenn diese gewesen ist, gibt es keine mehr. Das ist nämlich alles weg. Mit diesem Satz Jesu gleitet nun aber die Rede weg vom Tempel hin zu den Endzeitereignissen. Und da spricht Jesus davon, dass es noch größere Katastrophen geben wird. Aber ich frage mich, was sind wirklich viele größere Katastrophen, die wir noch erwarten können, als Zeichen des Endes, als eine fortschreitende Offenbarung des Bösen auch. 30.000 Juden sind nur, ich sage das in Anführungsstrichen, bei der Vernichtung Jerusalems und Judas umgekommen. Verglichen mit den 6 Millionen Juden während des Holocaust oder der Verwüstung Europas 2000 Jahre später mit etwa 55 Millionen Toten, Es ist nichts, aber es ist eben schlimm. Die Steigerung der Katastrophen und des menschlichen Elends in der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg, wissen wir alle, schlimmer geworden, obwohl man das gar nicht mehr wollte. Es zeigt sich heute in der Globalität der Krisen, die kein Land auf der Erde heute verschont hat, wenn auch dann zugegeben in unterschiedlicher Intensität. Jesus spricht von drei Dingen noch, die ich anspüren muss. Er spricht von der Steigerung des Zerstörerischen. Zerstörerisches, das sich steigert von den vielen Erdbeben bis hin zu einem Erdbeben wie nie zuvor, von den vielen Trübsalen zu einer Trübsal wie nie zuvor. Aber er spricht auch vom Bewahren. Ja, er spricht vom Bewahrenden. Denn was er zuerst Jerusalem gesagt hat, wird auch allen Völkern verkündigt werden, dass sie bewahrt werden in seinem Namen. Und hier kommen wir zu einem sehr entscheidenden Punkt des Evangeliums, dies Bewahrtsein in Christus. Objektiv und an materiellen Dingen lässt sich das freilich rückblickend erst immer erkennen, dass wir bewahrt worden sind, dass die Engel die Winde gehalten haben, wie man das so gesagt hat. Aus der Entwicklung, die bereits hinter uns liegt, sehen wir häufig die gewaltige Zunahme in der Ausdehnung und Intensität und gegenwärtig in der Globalität der Krise. Schon nach 17 Jahren nach Ende der Beendigung des Zweiten Weltkrieges hat der Theologe Paul Schütz Folgendes gesagt. Sehr wichtig, diesen Satz einmal oder den längeren Abschnitt zu hören. Er sagte, und das liegt uns sicherlich auch auf der Seele, wie er das hier beginnt, zu sagen, Krieg und Revolution hat es immer gegeben. Machtballung, Ungerechtigkeit, Schändung der Schwachen, Zerstörung der Ordnung, Terror, Diktatur. Das ist es nicht, was Zeichenkraft gewinnt. Das, was immer schon da war. Das ist ja das, wovon wir wegdenken müssen. Ein Neues erscheint an den Dingen, das zuvor so nicht da war. Es erscheint in der Steigerung. Aus der Steigerung dessen, was immer schon war, wachsen die Zeichen auf. Und dieses Phänomen der Steigerung ist es, das Christus jetzt vor den Augen der Jünger und vor unseren Augen aufdeckt. Sie erscheint, diese Steigerung erscheint heute in einem besonderen Zeitphänomen, und zwar im Riesigen. Aber wenn das Riesige ganz riesig wird, dann platzt es. Und dann ist das Ende da. Und wo das Riesige sich steigert, kommt das Ende in Sicht. Hat ein Mann geschrieben, 17 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das würde er heute schreiben. Ausweglosigkeit ist ein weiteres Zeichen gewesen. Nach der Bedrängnis der erschütternden Menschheit werden erschreckende kosmische Ereignisse das Kommen des Christus ankündigen. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit. Hier steht das Wort in Griechisch aporia. Das bedeutet wirklich, man weiß nicht mehr weiter, um es ganz einfach zu sagen. Ratlosigkeit. Das sind doch die Elemente, oder das ist doch genau das, was uns passiert ist. Ratlosigkeit in den ersten drei Wochen des Krieges und ebenso der Corona-Krise, der Krisen überhaupt. Dann, wenn wir alle wissen, jetzt wo ist die Lösung? Man hat früher schnell Lösungen irgendwie gefunden. Und wenn es ein zweiter Krieg gewesen ist, um das andere zu erledigen. Ratlosigkeit ist ein Kennzeichen der Endzeit. Wir müssen schätzen, was Politiker versuchen, was Soziologen versuchen, was Theologen auch versuchen, um diese Krisen zu bewältigen. Aber wir merken immer mehr, es ist Ratlosigkeit, ein Element Zeiterscheinung, und die macht unsicher, diese Zeit. In dieser Interimszeit aber, in der wir jetzt leben, zwischen dem, in der Steigerung der Dinge, wenn ich das mal so anwenden kann, zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi erlebt die Menschheit die neue Zeit, in der das Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben allein in Christus gepredigt wird. Und das halte ich für das wesentliche Thema einer jeden Kirche, dass wir diese Thematik des Glaubens allein in Christus gepredigt wird, und da müssen wir sehr viel Fantasie noch entwickeln, um diese Dinge so deutlich zu machen, dass wir den, ja, man kann fast sagen, 80-90% Atheisten, auch in Deutschland, die wir haben in der Gesellschaft, ansprechen können. Das erschreckende Zeichen, das ist nicht das letztlich, was wir brauchen. Es ist das Evangelium, das sich gegen die Tyrannei aller Systeme und aller Mächte richtet und denen stärken muss, die in Christus Jesus, den Herrn der Welt, sehen und an den Heiland glauben. Und Jesus sagt, eins braucht ihr in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in dem, was passiert. Die Standhaftigkeit. In dieser Endzeitrede Jesu betont er in allen drei Überlieferungen der Evangelien dieses eine Wort, das wir dort finden, nämlich griechisch Hypomone, Standhaftigkeit. Ich kann auch sagen Geduld, aber die Geduld der Heiligen, das ist viel zu wenig, Geduld zu haben. Obwohl für manche wäre es gut, nicht, wenn sie Geduld üben würden, wie ich zum Beispiel auf der Autobahn. Das ist schlimm, aber irgendwann geht es dann doch weiter. Nicht? Jedenfalls Geduld ist es nicht, es ist mehr als Geduld. Standhaftigkeit, Hypomone bedeutet, durch eure Standhaftigkeit werdet ihr euer Leben gewinnen. Das Wort eigentlich bezeichnet das Ausharren und das geduldige Warten auf den Christus. Der Herr aber richte eure Herzen auf, in euren Herzen auf, die Liebe Gottes und das Ausharren, geduldige Warten auf den Christus. Egal, was um uns herum passiert. Und dieses Warten zu zeigen und den Menschen mitzugeben, ist ganz wichtig geworden für uns als eine Kernbotschaft des Evangeliums. Das Ausharren kann man auch an einem ganz einfachen, vielleicht etwas banalen Beispiel sogar euch zeigen. Das hat auch eine gewisse materielle Bedeutung oder Illustration, die man damit anführen kann. Hypomene würde auch sein, wenn man das sieht, was ein kleines Blümchen vollbringt, das aus einer Kirchenmauer oder irgendeiner Stadtmauer herauswächst. Es ist so ein Spalt gewesen und da wird Sand reingeweht, da fällt Regen rein und da fällt schließlich auch ein Samenkorn hinein. Und ihr könnt es sehen an manchen Stadtmauern oder an Kirchenmauern oder alten Gebäuden. Da wächst plötzlich eine Blume heraus. Und die wächst und lebt auch unter widrigsten Umständen. Nicht im Garten, sondern dort. Das finde ich schön, das zu sehen manchmal. Das ist Hypomone, das ist Standhaftigkeit. Auch ausharren und leben können im geduldigen Warten auf Jesus Christus. Und dann, das nächste, was Jesus noch sagt, ist trotzdem unter dem Eindruck der Möglichkeit eines totalen atomaren Holocausts, kann man sich tatsächlich kaum noch eine Steigerung des Phänomens Krieg vorstellen. Und die Politiker sind so dumm, und nehmen das auch noch in den Mund. Und dennoch können wir die Parousie nicht berechnen. Wir sollen sie täglich erwarten, das wissen wir. Wir sind bessere Christen, wenn wir die Zeichen nicht zur Grundlage von Spekulationen machen. Das möchte ich also nicht mit dieser Predigt erreichen, dass wir anfangen zu spekulieren, sondern zum Ausgangspunkt für Umkehr und Hinkehr zu Jesus. Für Aufgabe und Hingabe für Jesus. Und hier gilt das alte, abgewandelte Wort des Kirchenhistorikers Augustinus, des Kirchenvaters Augustinus, der einmal gesagt hat, nicht Sterndeuter sollt ihr sein, Christen sollen wir werden. Da hat er recht. Gerade die Zeichen der Zeit, und das möchte ich abschließend dann sagen und betonen in besonderer Weise, ist, dass das Reich im Kommen ist. Das Reich Christi ist im Kommen. Wir verweisen auf die Interimszeit zwischen der ersten und zweiten Ankunft Jesu. Und die Zeichen rufen eigentlich in die Stetsbereitschaft, wie der evangelische Theologe in dem Fall Gnilka einmal gesagt hat. Die Stetsbereitschaft ist ein Zeichen des Christen. Wenn sie geschehen, diese Ereignisse, kann das Ende schnell hereinbrechen. Man muss stets bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Wenn er kommt, dass man sagt, guten Tag, wir sind froh. Da niemand außer Gott weiß, wie lange die Interimszeit wird, in der wir leben, und welchen Steigerungsgrad die Zeichen noch haben werden, muss jede Generation bereit sein, wenn der Herr plötzlich kommt und sein Erscheinen ist eben doch nicht berechenbar. Und so möchte ich abschließend betonen, es geht nicht bei den Zeichen um punktuelle Ereignisse, egal wie schlimm sie sein mögen. Seien sie katastrophal oder förderlich, gibt es ja auch förderliche Zeichen. Es geht nicht um einzelne Erscheinungen, sondern um die Gesamtlage, um die Gesamtsituation der Menschheit. Und die haben wir eigentlich schon jetzt am Rande berührt. Und das ist das Zeichen. Das heißt, es ist schließlich zu fragen, wie wirken sich die Zeichen aus in meinem Leben heute? Ich will jetzt nicht moralisieren da, aber bewirken sie wirklich mehr Ernst in der Lebensführung, vielleicht doch mehr Ernst, mehr Zeit einzuräumen für das Studium, für das Denken oder auch für das Engagement, wenn man das Talent hat zum Engagement für den Nächsten. Mehr Verantwortung für die Menschen um uns, mehr Freude über die Wiederkunft des Herrn, mehr Liebe unter den Geschwistern des Glaubens, mehr Zuversicht im Blick auf die Zukunft. Denn eins sagt Paulus schon damals vor 2000 Jahren, unser Heil ist jetzt näher, denn da wir gläubig wurden. Und was vor 2000 Jahren gesagt hat, können wir das durchaus zitieren, ohne aber zu wissen, wie lange es weitergeht. Was mich am meisten beeindruckt, zum Schluss in der Endzeitrede Jesu, sind die nachfolgenden Kapitel, die aber voll dazugehören zu der Rede. Das wird häufig von uns als Adventisten vergessen, weil wir meist nur die dramatischen Eingangsworte lesen. Aber dann geht es eigentlich erst los. Dann wendet er sich den Menschen zu in seiner Zeit und auch uns, eingeschlossen. Nämlich die 5 Gleichnisse in der Endzeitrede Jesu. Alle 5 Gleichnisse sagt Jesus uns, Weltengagement ist das, was ihr in der letzten Zeit tun sollt. Ihr sollt arbeiten und ihr sollt das Richtige tun, in der Endzeit wachsam sein, Verantwortung für die Welt übernehmen, für Menschen übernehmen, beim Wort Gottes bleiben, Fähigkeiten und Talente zu nutzen in dieser Zeit, der Interimszeit, in dieser Zeit vielleicht der großen Bedrängnis, die wir erleben. Gnade deswegen aber, weil es so ist, soll die Gemeinde und die Welt zur Verfügung stehen und wissen, dass die Nächstenliebe und das Tun für den Nächsten ein Handeln an und für Christus ist. Denn er kennt diejenigen, die hingegangen sind und haben etwas für den Nächsten getan. Und Gott möge Gnade schenken, dass wir diesen Blick behalten und weiter öffnen, für die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, in unserem Alltag für Christus zu wirken. Amen.